Radio 1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Dienstag, der 31. Januar 2012 und Grund zum Feiern hat ein Mann namens Adnan Kartic, der deutscher, bosnischer Abstammung ist und als Boxer in Deutschland viel Geld verdienen wollte. Da das aber seiner Meinung nach nur geht, wenn er auch einen richtig deutschen Namen trägt, nennt er sich Felix Sturm. Der mehrfache Weltmeister wird heute 33 Jahre alt. Alles Gute. 2 Jahre jünger ist ein Popmusiker, der seinen Durchbruch Mitte der 90er Jahre als Mitglied der Boyband NSYNC geschafft hat und seitdem immer wieder große Hits landete. Für viele Männer ist er ein Held, weil er mit Britney Spears, Cameron Diaz und Jessica Biel liiert war. Heute wird Justin Timberlake 31 Jahre alt. Erst alles Gute.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Kurz vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu Syrien ist der Aufstand gegen das Regime von Präsident Assad immer näher an die Hauptstadt Damaskus herangerückt. Heute Abend will sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Sondersitzung mit dem Konflikt in Syrien befassen.
Direkt vor ihrer Haustür.
In Berlin beginnt die 25. Ausgabe der Transmediale, eines der größten Festivals für digitale Kunst. Die Ausstellung will im Haus der Kulturen der Welt mit Alltagsobjekten und Kunstwerken die dunkle Seite unseres technologisierten Lebens zeigen.
Im weiten Rund.
Heute endet die Wintertransferperiode im deutschen Profifußball. Viele Clubs schielen noch auf ein Last-Minute-Schnäppchen. Trotz des miserablen Rückrundenstarts wird Hertha BSC wohl nicht mehr auf dem Transfermarkt zuschlagen. Sollte sich heute niemand mehr im Training verletzen, dann werde man in dieser Transferperiode nicht mehr aktiv werden, hat Hertha-Manager Michael Preetz verkündet.
Was fehlt?
Berlin hat immer noch keinen neuen Polizeipräsidenten. Nach dem Ausscheiden von Dieter Glietsch ist das Amt seit Juni 2011 nicht besetzt. Nach langem Streit um die Besetzung will Innensenator Henkel heute den Weg für eine Neuausschreibung des Postens freimachen. Die bisherige Auswahlentscheidung soll bei der Senatssitzung aufgehoben werden.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute steht der 5. Integrationsgipfel im Kanzleramt an. Im Mittelpunkt steht der nationale Aktionsplan Integration. Schwerpunkte sind Sprachförderung, Migranten im öffentlichen Dienst sowie das bürgerschaftliche Engagement und die Medien. Eine ist sehr erfreut. Bundeskanzlerin Merkel sprach am späten Abend von einer, Zitat, wirklichen Meisterleistung. Der EU-Gipfel hat sich in Brüssel auf einen Sparpakt für mehr Haushaltsdisziplin geeinigt. Im März soll dieser Pakt dann unterzeichnet werden. Er ist Voraussetzung für den dauerhaften 500 Milliarden Euro großen Rettungsschirm ESM.
Über den nachhaltigen Wert des Gipfels sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondent in Brüssel. Guten Morgen, Andreas Reuter.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Es soll also Schuldenbremsen geben und automatische Strafen für Schuldensünder. Klingt jetzt alles nach Merkel. Hat die Bundeskanzlerin sich hundertprozentig durchgesetzt?
Nein, das kann man nicht sagen. Also dieser Fiskalpakt hat ein mittelgroßes Problem. Da geht es um das Recht, wenn dagegen verstoßen wird, kann man dann vor dem Europäischen Gerichtshof klagen. Ja, das kann man, aber nicht so, wie sich die Kanzlerin das vorgestellt hatte. Die wollte, dass quasi die EU-Kommission als neutrale Instanz, wenn sie feststellt, da macht einer nicht richtig mit, dann das in den Europäischen Gerichtshof anrufen kann. Das geht aber nicht, sagten dann die anderen, da gibt es juristische Probleme. Nun muss das ein Mitgliedsland machen. Und jetzt kann man sich ja schon vorstellen, wie das dann laufen soll. Frankreich macht so viel Schulden, Deutschland soll dann dagegen klagen. Aha. Oder Malta soll gegen Finnland klagen. Die Kanzlerin hat gesagt, na ja, das ist kein richtiges Problem, aber gelöst ist es auch noch nicht. Man hat es vertagt auf den März und bis dahin will man dann ein Verfahren entwickeln, wer dann letztendlich im Ernstfall tatsächlich vor den Europäischen Gerichtshof ziehen soll. Um das zweite Problem, da geht es nur um die Theorie, also ob man diese Schuldenbremse tatsächlich ordentlich in der Verfassung verankert hat. Wenn dann einer das gemacht hat, aber trotzdem dagegen verstößt und so viele Schulden macht, dann gibt es kein Klagerecht.
Und europäische Verträge gab es ja auch in der Vergangenheit schon genug. Das heißt, die nationalen Parlamente können das alles wieder stoppen?
Also die müssen das alle ratifizieren. Das kann nochmal wieder so eine Hängepartie geben. Jetzt muss das erstmal im März unterschrieben werden beim nächsten Gipfel. Dann hat man ein Jahr Zeit, um das alles umzusetzen. Und dann ist eben die Frage, gibt es wieder irgend so eine Slowakei-Situation, wo dann alle warten, na, macht der Letzte auch mit. Also das kann noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich umgesetzt ist.
Geeinigt hat man sich auch auf eine stärkere Einbeziehung der Nicht-Euro-Staaten. Die dürfen jetzt an Treffen der Euro-Gruppe teilnehmen. Ist das eine rein formelle Beteiligung? Oder können Länder wie zum Beispiel unser Nachbar Polen in Zukunft auch mehr mitbestimmen?
Also das war ein Streitpunkt und man muss sich schon wundern, dass daran tatsächlich sich der Gipfel dann auch noch stundenlang dran festgehalten hat. Dürfen wir jetzt zu allen Gipfeln dazukommen oder darf die Eurogruppe auch mal untereinander tagen? Das hat Sarkozy gefordert. Wir müssen doch auch mal, wenn wir gemeinsam eine Währung haben, uns dann unter uns treffen können. Da hat man jetzt so einen Formelkompromiss gefunden. Polen und die anderen Länder, die noch nicht den Euro haben, dürfen immer dann kommen. Und dann wurden so ein paar Punkte aufgeschrieben, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht, wenn es um die Veränderung der globalen Strategie der Euro-Währung geht oder wenn es um künftige Reformen für die Grundregeln des Euro geht. Also dann sollen die anderen auch eingeladen werden. Aber wenn das eben nicht auf der Tagesordnung steht, dann gilt die Devise von Sarkozy, die 17 Euro-Länder müssen sich auch mal im kleinen Kreis treffen dürfen.
Um Griechenland sollte es gestern eigentlich gar nicht gehen. Wurde gar nicht mehr diskutiert über die Idee eines Sparkommissars, der Griechenland kontrolliert?
Also mehr so am Rande und auf den Fluren. Da hat sich Angela Merkel von links und rechts Watschen eingefangen. Da waren eigentlich alle dagegen oder wenn, dann nur mit ganz, ganz, ganz großen Einschränkungen. Besonders auffällig war, dass von diesem Duo Merkozy nun überhaupt nichts zu hören war, denn Nicolas Sarkozy war einer derjenigen, die das am lautesten sich dagegen ausgesprochen hat. Er hat gesagt, man kann kein Land, welches auch immer, unter Vormundschaft stellen. Das kommt überhaupt nicht in Frage, sagte er. Das sei unangemessen, undemokratisch und ineffizient. Peng, peng, peng. Also da war keine große deutsch-französische Einigkeit zu spüren.
Peng, peng, peng. Andreas Reuter aus Brüssel über den EU-Sondergipfel, bei dem sich die Regierungschefs gestern auf einen beispiellosen Sparpakt geeinigt haben. Vielen Dank, Herr Reuter.
Radio 1. Business und Börse. Mit der Financial Times Deutschland.
Und mit Sabine Meinert. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Seit vergangener Woche füllt der Fall Schlecker die Schlagzeilen. Und nicht nur, dass die Drogeriekette insolvent ist und keiner mehr weiß, wo es hingeht. Die Gründerfamilie musste jetzt zugeben, wir haben auch kein Geld mehr. Trotzdem wird eine Sanierung angestrebt. Wie geht's denn da weiter?
Ja, zunächst einmal ganz normal mit dem Weiterverkauf in einem Großteil der Filialen. Einige hundert Filialen sollen aber in nächster Zeit auch schließen und das ist deutlich mehr, als man bisher erwartet hat. Außerdem muss es eine Zustandsanalyse geben, was ist denn überhaupt noch möglich bei Schlecker? Denn wie vergangene Woche angedeutet, eine Planinsolvenz, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Der Gründer Anton Schlecker hat ja die Verantwortung weitgehend an seine Kinder Maike und Lars abgegeben und die haben eben jetzt gesagt, es ist nichts mehr da von dem Unternehmerfamiliengeld, das wir da möglicherweise zuschießen könnten. Die Familie hat bereits mehrfach dreistellige Millionenbeträge in das Unternehmen gesteckt, sagen die Kinder. Und das heißt eben, die Familie ist auch weitgehend pleite. Damit wird natürlich so ein bisschen der Mythos Anton Schlecker entzaubert. Der galt bisher immer als der Selfmade-Milliardär mit über 2 Milliarden Vermögen. Einer, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Aber genau dieses, eben diese Eigenständigkeit und immer alles selbst entscheiden zu wollen und niemanden irgendwie dazu holen als Berater oder so, hat ihn eben auch dazu gebracht, eine sehr riskante Rechtsform für sein Unternehmen zu wählen, nämlich die des eingetragenen Kaufmanns. Und das heißt, er hat die volle Haftung für alles. Blöd ist halt nur, dass er eben auch 47.000 Mitarbeiter mit reingerissen hat. Die haben natürlich große Befürchtungen, dass sie ihren Job verlieren. Und selbst die, die also noch bleiben dürfen möglicherweise, die sollen sich mit einem Sanierungstarifvertrag am Erhalt des Unternehmens beteiligen, sprich mit Lohnverzicht. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber die können doch wenigstens ein paar Filialen verkaufen und darüber Geld machen und dann das Unternehmen wieder aufpäppeln, den muss man ganz klar sagen, die 6.000 Läden von Schlecker, die gehören denen einfach mal nicht. Die sind nur gemietet. Der Insolvenzverwalter muss also nun ran und erstmal rausfinden, was überhaupt noch geht. Klar ist, er braucht zig Millionen, um die Filialen erstmal auf Vordermann zu bringen. Da muss dringend modernisiert werden. Da ist in den letzten Jahren ganz wenig geschehen. Und auch wenn die Lieferanten und Gläubiger bisher gesagt haben, also trotz aller Außenstände, wir liefern erstmal nur aus dem laufenden Geschäft, kann da nur ein Teil kommen. Er könnte jetzt noch ein paar Auslandsgesellschaften verkaufen oder auch die Versandapotheke Vital Sana, die noch zum Unternehmen gehört. Außerdem wäre möglich, Anteile am Unternehmen zu verkaufen. Aber ob und welche ernsthaften Interessenten es da gibt, das wird jetzt erst die nächste Zeit zeigen.
Sabine Meinert, vielen Dank.
Was ist das denn für ein milder Winter? Da haben Sie vielleicht auch vergangene Woche noch gesagt. Das scheint der Winter aber gehört zu haben, denn jetzt ist er da und wie? Bis minus 17 Grad bekommen wir wohl diese Woche.
Was es mit dem abrupten Temperaturwechsel auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt mit Friedrich Wilhelm Gerstengabe vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Guten Morgen, Herr Gerstengabe.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wo kommt die Kälte her und wie lange will die bei uns bleiben?
Die Kälte kommt natürlich aus Osten. Wir haben im Nordosten ein sehr, sehr starkes Hochdruckgebiet mit 1060 Hektopascal. Das ist also sehr, sehr intensiv. Und das dreht ja im Uhrzeigersinn und schaufelt also die Kaltluft von Osten nach Westen, also zu uns rein.
Und bleibt das jetzt auch dann länger bei uns?
Also mindestens, würde ich mal sagen, 10 Tage. Langfristvorhersagen kann man ja nicht machen, aber das ist sehr stabil. Und im Süden haben wir auch noch ein Tiefdruckgebiet, das dreht andersrum. Das verstärkt die ganze Lage noch.
Wenn das Thermometer vor meiner Tür jetzt gerade minus 10 Grad anzeigt, wie viel muss ich dann über den Daumen gepeilt noch abziehen wegen des eisigen Ostwindes? Oder verbietet sich für Sie das Daumenpeilen?
Nee, das machen wir eigentlich nicht, dieses Daumenpeilen mit der Windschildtemperatur. Aber es ist natürlich bei dem Wind gefühlt deutlich kälter.
Dabei dachten wir noch zum Jahreswechsel, der Frühling würde kommen. Was steckt hinter diesen ungewöhnlichen Wärmeperioden, die wir bisher hatten in diesem Winter?
Richtig, der Winter war auch Dezember und Januar außergewöhnlich warm. Das ist auch ein sehr starkes Extrem, obwohl die Leute das nicht so empfinden. Die finden das ja schön, wenn es warm ist im Winter, die meisten wenigstens. Aber das war natürlich auch ungewöhnlich. Und dieser Wechsel, dieser abrupte Wechsel, den haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nur einmal gehabt, 1956. Solche niedrigen Temperaturen, wie wir sie jetzt kriegen, das hatten wir früher häufiger. 1929 hatten wir in Potsdam minus 26,7 Grad. Also da sind wir noch weit entfernt von.
Die letzten beiden Winter, wenn ich mich recht erinnere, die waren ja etwas kühler und jetzt steht wohl, wie Sie sagen, nur eine kurze Winterperiode an, die 10 Tage, die Sie angesprochen haben. Wie sehen denn die kommenden Winter aus, so in Zeiten des Klimawandels?
Kann man nicht vorhersagen. Die Extreme schwanken in beide Richtungen. Das ist ja immer das, was schwer zu verstehen ist. Es wird wärmer, aber es kann auch ein extrem kalter Winter auftreten. Und nicht nur jetzt eine relativ kurze Periode, weil wir ja schon mitten im, nicht mitten im Jahr, aber weit drin sind. Wir haben ja den Januar schon fast hinter uns. Und das kann immer wieder auftreten. Aber was wir ja beobachten, ist, dass wir deutlich mehr milde Winter haben. Vor den letzten 2 Wintern, die 10 Winter davor, die gehören zu den wärmsten der letzten 100 Jahre. Das vergessen die Leute dann meistens.
Das heißt, wir sollten uns schon mal freuen über jeden richtig kalten Tag.
Richtig. Die werden auf alle Fälle seltener.
Friedrich Wilhelm Gerstengabe vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung über Wetterextreme im Winter. Vielen Dank, Herr Gerstengabe.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Das war ja gerade viel in der Diskussion. Stimmt's denn, Herr Drösser, dass der Kapitän immer als Letzter von Bord gehen muss?
Ich habe mich vor ein paar Jahren schon mal mit der Frage beschäftigt, ob ein Kapitän mit seinem Schiff untergehen muss, wenn es sinkt. Und das muss er natürlich nicht. Aber muss er als Letzter von Bord gehen? In den letzten Wochen ist diese Frage viel diskutiert worden. Natürlich im Zusammenhang mit der Havarie der Costa Concordia. Und oft heißt es, es gibt kein geschriebenes Gesetz dafür. Das sei sozusagen eine der ungeschriebenen Regeln der Seefahrt. Aber so ungeschrieben ist die Sache gar nicht. Im internationalen Seerecht gibt es dazu keine Vorschrift. Man muss also in die nationalen Gesetze gucken. In Deutschland steht es auch nirgends explizit, aber die Kommentatoren des Seerechts sagen, zumindest aus dem Geist des Seemannsgesetzes zum Beispiel, kann man das schließen. Und gar kein Vertun gibt es im Fall Italiens. Und das Schiff ist ja sowohl unter italienischer Flagge gefahren, als auch in italienischen Gewässern verunglückt. In Italien gibt es nämlich den Codice della Navigazione. Das ist das nationale Seerecht. Und da steht explizit drin, der Kapitän hat im Fall einer Havarie das Schiff als Letzter zu verlassen. Und er muss dabei sogar noch darauf achten, dass er das Logbuch und Wertgegenstände mitnimmt. Es steht auch drin, was er zu befürchten hat, wenn er dagegen verstößt, nämlich bei Passagierschiffen eine Gefängnisstrafe von bis zu 12 Jahren. Also, es ist nicht nur ein alter Brauch der Seefahrt, sondern in manchen nationalen Gesetzen steht es explizit drin, wenn das Schiff aufgegeben werden muss, verlässt der Kapitän als Letzter das Schiff.
Eins ist klar, der Dienstagskommentar.
Seit vergangener Woche hat der Bundespräsident ein Problem weniger, zumindest rein rechtlich. Weder die Staatsanwaltschaft Stuttgart noch die Kontrolleure der BW Bank konnten an Christian Wulffs umstrittenem Darlehen etwas Anstößiges finden. Doch nun wurde am Wochenende bekannt, dass das Büro seines ehemaligen Pressesprechers Olaf Gläsecker im Bundespräsidialamt durchsucht wurde. Was bedeuten die möglicherweise kriminellen Machenschaften seines ehemaligen engsten Mitarbeiters für den Bundespräsidenten?
Es kommentiert Bettina Gauss von der Taz. Guten Morgen, Frau Gauss.
Guten Morgen.
Morgen.
Bis jetzt ist nicht bewiesen, dass Wulff von den Machenschaften seines Vertrauten gewusst hat. Kann man also die Affäre Gläsecker von der Affäre Wulff trennen?
Also ich finde, das kann man in mehrfacher Hinsicht nicht. In der Tat ist natürlich interessant, was und wie viel er gewusst hat von dem, was Olaf Gläseker getan hat. Übrigens, was Gläseker getan hat, ist ja im Kern und faktisch überhaupt nicht umstritten, sondern nachgewiesen. Strittig ist lediglich die Frage, ob das strafrechtlich relevant ist. Aber ich finde, man kann, wie gesagt, die Affäre Gläseker nicht von der Affäre Wulff trennen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen wundere ich mich schon, dass die Staatsanwaltschaft es für geboten hält, gegen Gläseker zu ermitteln, wegen beispielsweise Dingen wie, dass er Urlaub gemacht hat bei Leuten, mit denen er sowohl befreundet war, als auch Geschäftsbeziehungen unterhielt und da zumindest der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit vorliegt. Wir wissen, dass auch Christian Wulff Urlaub gemacht hat bei Leuten, mit denen er befreundet war und mit denen er Geschäftsbeziehungen unterhielt, was er im Landtag nicht gesagt hat, und trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht. Ich frage mich, ob damit zweierlei Maßstäben gemessen wird. Aber es geht ja noch um sehr viel mehr. Es geht ja nicht nur um die Frage, was Christian Wulff getan hat. Und nach meinem Eindruck hat es inzwischen einen Punkt erreicht, wo wirklich in der Tat Christian Wulff dabei ist, einen demokratischen Konsens in dieser Gesellschaft zu gefährden. Also ein Gut, das auch Leuten wichtig ist, denen der Bundespräsident sowohl in seiner Funktion als auch in seiner Person ziemlich gleichgültig ist. Die Frage ist ja, ob man nur zurücktreten muss, wenn einem strafrechtlich relevante Vorwürfe gemacht werden können oder einfach wegen einem guten altmodischen Wort, was früher als politische Verantwortung bezeichnet wurde. Also wir erinnern uns, es gibt eine lange Liste von Politikern, die ohne individuelle Schuld einfach die Verantwortung für etwas übernommen haben, was in ihrem Beritt vorgekommen ist. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel ist Willy Brandt, der, nachdem ein DDR-Spion in seinem Umfeld enttarnt worden ist, gesagt hat, jetzt bin ich nicht mehr tragbar als Bundeskanzler, jetzt trete ich deshalb zurück, obwohl er gar nichts dafür gekonnt hat, dass jemand in seinem Umfeld ein DDR-Spion war. Während Christian, das war seinerzeit keine Ausnahme, es gab eine lange Liste, wie gesagt, von Politikern, die aus ähnlichen Gründen zurücktraten, dann Christian Wulff sich verhält wie ein Angeklagter vor Gericht, der er nicht ist, und immer nur sagt, ja, ich wusste doch nichts und weist mir doch mal das Gegenteil nach. Das wird mir von Tag zu Tag unerträglicher und ich frage mich nicht mehr nur, warum er das eigentlich der Öffentlichkeit antut und dem Staat, den man vorgibt, zu dienen, sondern auch, wie lange er sich das selber noch antun will.
Der Kommentar von Bettina Gauss von der Taz, vielen Dank.
16 Millionen Migranten leben in Deutschland, ein Fünftel der Bevölkerung. Laut Statistik sind sie doppelt so häufig von Armut betroffen und verlassen die Schule deutlich öfter ohne Abschluss als Menschen ohne Migrationshintergrund. Zudem haben jugendliche Migranten oft schlechtere Chancen bei der Bewerbung, trotz gleicher Qualifikation, kritisiert nicht nur der Deutsche Gewerkschaftsbund. Um das zu ändern, lädt Bundeskanzlerin Angela Merkel seit 2006 zum Integrationsgipfel. Politiker, Migrantenvertreter und Gewerkschafter diskutieren hier über Probleme und Verbesserungen der Zuwandererintegration. Heute findet der Gipfel bereits zum 5. Mal statt. Auf dem Programm steht der nationale Integrationsplan, der endlich umgesetzt werden soll. Dilek Kolat, die Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, vertritt Berlin beim Gipfel im Kanzleramt. Jetzt ist sie live auf Radio 1.
Guten Morgen, Frau Kolatz.
Einen schönen guten Morgen.
Morgen.
Sie haben schon vor Beginn des Gipfels konkrete Ergebnisse angemahnt. Was sind denn für Sie die größten Hürden?
Ja, ich denke, wir haben absolut kein Erkenntnisdefizit, sondern auf die Umsetzung von Zielen geht es zurzeit. Und bisher sind die Gipfeltreffen leider bisher nur auf der Ebene geblieben, was die Zielsetzungen sind. Aber da sind sich alle weitgehend einig. Es geht darum, welche Erfolge kann man erzielen, mit welchen konkreten Maßnahmen. Und ich finde es richtig, was jetzt auch jetzt von der Bundeskanzlerin angemahnt wird, dass man auch mit messbaren Zielen in der Integrationspolitik arbeiten soll. Das machen wir allerdings in Berlin seit Jahren mit nachweisbaren Erfolgen. Ich finde es gut, dass die Bundesebene jetzt auch auf diese Erkenntnis kommt.
Es ist ja bereits der 5. Gipfel und es gibt ja Ergebnisse. Die Arbeitslosenquote von Migranten hat sich inzwischen von 20 auf knapp 16% verringert. Die Zahl der Schulabbrecher geht zurück. Also hat sich doch das Leben der in Deutschland lebenden Migranten in den letzten Jahren spürbar verbessert, oder nicht?
Es gibt auf jeden Fall Erfolge, das sehen wir an den Zahlen auch in Berlin, aber auch bundesweit, aber es gibt auch noch eine ganze Menge zu tun. Wenn man sich den Verwaltungsbereich zum Beispiel anschaut im öffentlichen Dienst, stellt man fest, dass eben hier die Migranten eher eine Ausnahme sind. Und da muss viel getan werden, damit Migrantinnen und Migranten auch stärker im öffentlichen Dienst sind. Wir haben in Berlin in den letzten Jahren eine Kampagne dazu geführt und haben damit erreicht, dass zum Beispiel bei den unter den Auszubildenden der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf 19% sich fast verdoppelt hat.
Das ist eines Ihrer Schwerpunktthemen in Berlin. Seit einigen Wochen sind Sie im Amt als Integrationssenatorin. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sprachförderung. Wie ist Berlin aufgestellt in diesem Bereich?
Wir machen seit Jahren Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Das ist ganz konkret, was wir in Berlin machen. Wir haben schon in den Kitas angefangen, mit dem Bildungsprogramm in Berlin Sprachförderung zu machen. Und bevor die Kinder in die Schule kommen, machen wir Sprachstandstests. Unabhängig von der Herkunft werden, wenn Defizite festgestellt werden, werden verbindliche Sprachkurse schon im Alter von 4 Jahren in Berlin gemacht. Das sind alles Ansätze, die wir seit Jahren verfolgen. Und wir wollen, dass die Kinder gerade mit Migrationshintergrund in die Kitas gehen. Deswegen haben wir auch die Kita-Gebühren in Berlin aufgehoben. Und das zeichnet sich schon ab, dass das ein Erfolg ist, dass mehr Kinder mit Migrationshintergrund auch in die Kitas gehen, dass das Geldbeutel der Eltern kein Hindernis ist. Aber auch die Bundespolitik muss in diese Richtung gehen. Also zum Beispiel die Herdprämie ist ein Beispiel, was eben unsere Politik hier vor Ort konterkariert, wenn falsche Anreize gesetzt werden, dass die Mütter eher ihre Kinder zu Hause behalten, weil sie dann dafür Geld kriegen.
Frau Kohlert, jetzt dürfen Sie sich was wünschen. Ein Ergebnis, das heute rauskommen soll, damit Sie zufrieden sind.
Ich wünsche mir, dass die Bundeskanzlerin sich ein Ziel setzt, wie viele Migranten in den Bundesministerien als Beschäftigte sind. In einem Jahr messbar, dann haben wir eine Zielsetzung und wir können dann in einem Jahr dann darüber reden, was hat sich dort getan. Wie gesagt, in Berlin machen wir das schon. Für die Verwaltung ist es wichtig, dass man die kulturelle Vielfalt auch abbildet in den Dienstleistungen, aber dass auch Migranten, Jugendliche in so einem Staatsdienst auch Perspektiven hat und Chancen haben.
Und dann sprechen wir in einem Jahr vielleicht wieder. Dilek Kollat von der SPD, sie ist Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen in Berlin und sie vertritt Berlin beim 5. Integrationsgipfel heute im Kanzleramt. Vielen Dank, Frau Kollat.
Ich danke auch.
Tschüss. Tschüss.
China aus der Nähe betrachtet. So der Titel des chinesischen Kulturjahres 2012. Zum 40. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China will das Reich der Mitte sich als weltoffene Kulturnation präsentieren. Mit Konzerten, Lesungen und Ausstellungen. Chen Ping vom chinesischen Kulturministerium beschreibt das Ziel des Kulturjahres so.
Dass wir versucht haben, auch eine Plattform zu schaffen für die direkte Verbindung zwischen den deutschen und chinesischen Institutionen, zwischen deutschen und chinesischen Künstlern.
Kritik kommt von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder der Gesellschaft für bedrohte Völker. Sie sehen in dem Kulturjahr eine Propagandaplattform für die chinesische Regierung. Die Kulturmanagerin Gabriele Minz hat das Programm der Eröffnungswoche im Auftrag der chinesischen Regierung konzipiert. Jetzt ist sie live auf Radio 1.
Guten Morgen, Frau Minz.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welches war Ihr Auftrag bei der Konzipierung des Programms? Welches Bild soll Deutschland in diesem Jahr von China bekommen?
Also die Fragestellung war schon mal gar nicht so, sondern wir arbeiten ja eine Weile schon international. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist auch China. Und von dort hat sich dann in der Diskussion ergeben, dass wir mit überlegen sollten, wie man in so ein Kulturjahr einsteigt. Also wie die Auftaktveranstaltung sein sollte und die Eröffnungswoche. Und unsere Vorgehensweise war so, dass wir ein Konzept erarbeitet haben, was dann mit dem chinesischen Kulturministerium und Kulturinstitutionen diskutiert wurde. Und das Ergebnis kann man sehen. Gestern Abend war das Eröffnungskonzert und jetzt finden in den nächsten anderthalb Wochen noch eine Reihe von Veranstaltungen statt, die sich konzentrieren auf die traditionelle chinesische Kultur, weil das doch den meisten Deutschen, wie wir erfahren haben, relativ fremd ist. Mhm. Und wir fanden, das ist ein ganz guter Einstieg, um dann auch das Zeitgenössische, was im fortlaufenden Jahr doch mehr gezeigt wird, besser zu verstehen.
An welchen Stellen im Programm ist denn Platz für kritische Stimmen?
Eigentlich ist insbesondere Platz für kritische Stimmen in der Dialogreihe. Also da geht es wirklich verbal zur Sache. Die drei Stiftungen, Bertelsmann, Körber-Stiftung und Bosch-Stiftung, machen über das gesamte Jahr eine Dialogreihe zwischen chinesischen Intellektuellen und deutschen Intellektuellen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Politik, Wirtschaft und vor allem im kulturellen Bereich. Und dort werden verschiedenste Themen aufgegriffen und darüber diskutiert werden. Und da werden alle Fragen berührt, die jeden der beiden Seiten interessieren.
Wenn Sie sagen, alle Fragen berührt, wie sind denn die Vertreter Chinas auf Kritik oder kritische Nachfragen vorbereitet? Was ist da Ihr Eindruck?
Mein Eindruck ist, dass sie eigentlich ganz gut vorbereitet sind. Also die Chinesen lesen ja auch Zeitungen und hören Radio und schauen fern. Und von daher wissen sie sehr genau, was hier in Deutschland an kritischen Punkten genannt wird. Es ist ja auch, es handelt sich immer um den gleichen Themenkreis, Menschenrechte und Ähnliches. Und darauf sind sie eigentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich habe auch den Eindruck, dass man eigentlich in den letzten Jahren beobachten kann, dass sie sehr gut zuhören, dass sie in ihren Antworten zwar nicht immer genau das, was wir wiederum oder was die Deutschen, wenn man das so pauschal sagt, erwarten, dass das nicht immer kommt, aber das ist ja normal. Es sind unterschiedliche Gesellschaftssysteme und dass da unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, ist ganz natürlich. Aber der Austausch ist sehr rege und das finde ich sehr interessant und ich erlebe auch, dass sehr viel Bewegung drin ist.
China aus der Nähe betrachtet, das ist der Titel des chinesischen Kulturjahres 2012 in Deutschland. Wir haben mit der Kulturmanagerin Gabriele Minz gesprochen. Sie hat das Programm der Eröffnungswoche im Auftrag der chinesischen Regierung konzipiert. Vielen Dank, Frau Minz.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.